Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen zu Guerilla FM. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Petra und heute ist bei mir, nein, nicht Toni, sondern
Irina.
Ja, Irina Slott ist mal wieder zu Gast bei uns und ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir zweimal das Vergnügen haben. Das letzte Mal hattest du es ja mit Toni.
Richtig.
Ja. Es tut mir leid, ich bin nur eine Frau, aber nein, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Irina ist ja unsere Expertin für interkulturelle Kompetenz und heute haben wir uns folgendes Thema ausgedacht, beziehungsweise Irina hat eine ganz tolle Idee gehabt, nämlich stell doch mal ganz kurz vor, worum es heute geht.
Also heute geht es um Besonderheiten von virtuellen interkulturellen Kommunikation. Also was ist anderes in der nicht persönlichen Kommunikation, wenn zwei Kulturen miteinander in Interaktion treten?
Und manchmal ist ja innerhalb von Deutschland schon von mehreren Kulturen die Rede, nicht wahr? Wenn man mal so das Nord-Süd-Gefälle oder Ost-West-Gefälle betrachtet. Oder die verschiedenen Bundesländer, Dialekte, Mentalitäten. Ne?
Ja, das ist schon... Ist richtig. Das ist auch ganz gut mal zu üben. Ja, bevor man nach China geht, kann man auch mit Bayern erstmal was.
Oder Schwaben.
Richtig.
Genau, sehr schön. Finde ich gut. Ja, was meinst du denn mit nicht persönlicher Kommunikation? Ist Kommunikation nicht immer persönlich?
Nun ja, es gibt persönliche Kommunikation bedeutet, dass die Menschen face-to-face miteinander kommunizieren. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass sie auch körperlich im Gespräch da sind.
Dass man sich also gegenüber sitzt, so wie
zum Beispiel,
wir jetzt.
Oder steht, wie auch immer. Steht es insofern problematischer, interkulturell gesehen, dass nicht nur abhängig von Persönlichkeit und persönlichen Charakter, sondern auch durch kulturelle Prägung brauchen wir verschiedene Raumdistanzen. Mhm. Es gibt auch Kulturdimensionen dazu, die das beschreibt, nämlich von Edward Hall, das heißt Raumorientierung. Und es geht darum, dass einige Kulturen kürzere Distanzen brauchen, also die persönliche Distanz, die offizielle Distanz ist kürzer im Vergleich zu anderer Kultur, die mehr Distanz braucht. Klassisches Beispiel.
Ja.
Klassisches Beispiel, britische Kultur, die braucht mehr Raum.
Mehr Distanz.
Mehr Distanz.
Ja.
Und zum Beispiel die Kultur, aus der ich komme, russische Kultur, die braucht weniger Distanz. Und das Spannende ist dabei, dass wenn ich einem Briten oder Amerikaner zu nahe komme, das stört ungeheim, das stört also auf unbewusster Ebene.
Also das stört einen, der mehr Nähe braucht. Also ein Russe hat zum Beispiel Probleme mit einem Engländer, enger in kommunikativen Kontakt zu kommen.
Es ist von beiden Seiten das Problem, weil wenn einer zu sehr an die Pelle rückt, es gibt auch so einen Ausdruck auf Deutsch.
Auf die Pelle rücken,
auf die Pelle rücken. Oder dann breath on my neck, sagen dann die Amerikaner. Das heißt, dass jemand diese persönliche Distanz überschritten hat und das wirkt auf einen bedrohlich. Also wirklich auf tiefste, also fast animalische Ebene wird es bedrohlich. Aber andersrum ist genauso. Wenn einer mir sozusagen wegläuft, weil er diese Distanz vergrößern will, das wirkt auch unkomfortabel. Das wirkt auch, wie gesagt, nochmal unbewusst komisch bis zur Bedrohung. Also für russische oder auch chinesische Kultur, die weniger Distanz brauchen, also ein zu weit entfernter, also physisch zu weit entfernter Gesprächspartner ist eine Störung der Kommunikation. Und das, vielleicht das wirklich einzige kulturelle Aspekt, das bei virtueller Kommunikation eben nicht vorkommt als störender Fall, weil man ist ja nicht physisch da, sondern virtuell.
Mhm. Wie ist denn das zum Beispiel mit der Distanz, wenn wir per E-Mail kommunizieren? Du sagtest ja, ne, Stichwort virtuelle Kommunikation, und unter virtuell, da zählt ja jetzt alles rein, was eben nicht face-to-face ist, ne? Also auch sowas wie Skype, FaceTime, Videokonferenz, E-Mail, SMS, Telefon.
Also wenn ich alle, wie du die aufgelistet hast, alle Formen der virtuellen Kommunikation miteinander vergleiche.
Welche ist denn die schlimmste?
Die schlimmste ist E-Mail für mich. Oh. Also aus meinen.
Und Deutsche lieben E-Mails, oder?
Tja, merkt man. Naja, also E-Mail ist es schon angeblich super bequem. Das Problem bei E-Mail ist, dass sehr viele Sachen einem total selbstverständlich vorkommen, die in anderem kulturellen Koordinatensystem eben nicht so selbstverständlich sind. Das fängt zum Beispiel mit formal informal, also
ja.
Wie viel ist Distanz
ja.
in der Anrede zwischen Menschen, genau, virtuelle ja. Distanz, die kommunikative Distanz. Das gibt auch Unterschiede bei Berufen. Also Ingenieure kommunizieren anders als Politiker zum Beispiel, da gibt's mehr Distanz auch im E-Mail.
Gibt es bei den Ingenieuren mehr Distanz oder bei den Politikern?
Nein, bei Politikern, entschuldige, natürlich.
Ah, okay. Ja, ich habe schon fast gedacht, bei den Ingenieuren, hätte mich auch nicht gewundert, aber okay.
Na, da kann man schon informeller miteinander kommunizieren. Ja. Aber diese Form informell, formell, das Problem ist ja nicht, dass es verschieden ist, sondern man kann es nicht korrigieren. In dem Moment, wo man am Telefon merkt, also einer freut sich über anderen oder andere reagiert reserviert. Da kann man diese Distanz, diese virtuelle Distanz, diese Stilldistanz justieren. Bei E-Mail geht es nicht. Also das Ding ist geschrieben und sent und weg.
Ja.
Dazu kommt, dass eben diese einerseits, es passiert sehr schnell und es können auch sehr viele Fehler sein im Inhalt, also kommunikative Fehler im Inhalt, aber das ist ganz, ganz fest. Also E-Mail kann man ausdrucken, dann hat es vielleicht sogar juristischen Gewicht. E-Mail kann man auch weiterleiten. E-Mail bleibt auch da. Man kann immer nachlesen und sagen, also
dieser unangenehme Mensch.
Genau.
Ja, genau.
Also, und wenn wir schon beim Weiterleiten von E-Mail sind, was auch sehr oft schief geht im interkulturellen Kontext, Verteiler. Also Deutsche, wie eben eine Kultur mit relativ niedrigen Machtdistanz, neigen dazu, den E-Mail-Verteiler breit zu machen. Also E-Mail einfach als Information unter Fachleute und Experten läuft nach dem Motto, lieber mehr als wenig.
Und weniger. Alles unter sichtbarer Kopie, ne? Also, dass die anderen
genau,
auch die,
sichtbare Kopie sowieso, genau. ja.
Nicht also, etwa irgendwie versteckte Kopie, sondern alle schön sehen den Verteiler
richtig,
und an denen das geht.
Riesenlange Verteiler-Kopie. Und das macht einen Menschen, der aus einer Kultur mit hoher Machtdistanz kommt, und davon gibt's genügend. Also es ist ja nicht nur, wo man so denkt, Araber, Russen, Türken, es ist auch Franzosen zum Beispiel. Also allein diese lange Liste macht schon wahnsinnig. Ja, also das verunsichert vollkommen.
Und ist negativ, ne? Also für uns negativ, ne? Also für Deutsche negativ, die dann so blöd sind und so aus Unwissenheit so kommunizieren oder das da reinschreiben.
Ja, und das Problem ist neu beim Leser, also diese lange Verteilliste und dann, um Gottes Willen, da ist noch ein Chef dabei und dann vielleicht noch mein eigener Chef dabei, das blockiert vollkommen. Eben wegen diesem unterschiedlichen Einstellung zu Macht, zu Verantwortung,
weil der fühlt
zu
sich
Eigeninitiative.
Der fühlt sich degradiert, ne?
Das fühlt sich degradiert oder erschüchtert. Das erschüchtert auch einem.
Ah,
und dann
bleibt
diese Mail am besten einfach liegen.
Ja.
Und dann ist es noch ein Problem bei E-Mailing, das immer wieder kommt in allen möglichen Settings, interkulturellen Settings. Wann ist üblich, eine E-Mail zu beantworten.
Man in Deutschland eine E-Mail. Spätestens am nächsten Tag. Spätestens.
Richtig. Ne? Also ist egal wie, aber man geht einfach davon aus, einfach aus Gewohnheit, das hinterfragt man nicht.
Ja.
Also ich beantworte meine E-Mails immer innerhalb eines Tages. Und warum kommt diese Antwort nicht 3 Tage? Ja, also da gibt es natürlich alle möglichen Erklärungen.
Ja.
Also die können sein, die Schmarotzer, die arbeiten nicht, die trinken permanent Tee oder die sind immer auf der Achse oder sie ignorieren mich.
Tun sich
oder
wichtig. Taktik.
Taktik, genau. Lassen Sie warten oder was? Zeigen Sie Macht.
Ja.
Aber die Antwort ist ganz einfach. Ich habe sie mit meiner E-Mail so blockiert.
Ah.
Oder in dieser Kultur ist einfach üblich, dass man auf eine E-Mail 3 Tage dann Zeit hat zu antworten. Das ist einfach ganz andere
Wo ist denn das zum Beispiel
Spielregeln. Also China, chinesische E-Mails werden viel länger zur Antwort gebracht.
Ja.
Und da empfiehlt sich auf jeden Fall, den Verteiler kurz zu halten.
Ja.
Oder, und das ist meine goldene Regel, die ich immer empfehle, egal wie viel Zeitunterschied, Zeitzonen dazwischen liegen, zunächst telefonieren. Also jede Form
erst telefonieren und dann E-Mail.
Richtig.
Wow, ich glaube, da würde dir jeder junge Mensch hier, der Berufsanfänger ist oder gerade so ein paar Jahre immer, sagen, ich schreibe lieber erst mal eine E-Mail, weil das ist so unverfänglich. Da kann ich mich erst mal vorstellen und dann kann man ein Telefonat vereinbaren. Ich glaube, das würde dir mindestens 80% sagen.
Und wenn die Antwort gar nicht kommt?
Ja, dann würden die sagen, hat kein Interesse, Pech gehabt. Ja, genau.
Richtig. Also ich finde auf jeden Fall, also grundsätzlich jede Form von virtuellen Kommunikation hat Macken. Ja. Also hat irgendwelche Defizite im Vergleich zur persönlichen Kommunikation. Mhm. Das heißt also, goldene Regel grundsätzlich immer 2 verschiedene Formen zu kombinieren.
Mhm.
Also das, was man bei Skype...
Also persönlich und virtuell kombinieren immer?
Nein, auch oder virtuell, wie? Virtuell, wenn es nicht geht.
Ja,
wenn es nicht geht, sich persönlich zu treffen, natürlich ist es besser, später virtuell zu kommunizieren mit Menschen, die du einmal gesehen hast.
Ja.
Das ist das Allerschönste. Das muss auch sein. Ja. Also große internationale Projekte über Kontinenten müssen mit einem Kickoff, mit einem Physical Meeting beginnen.
Mhm.
So.
Okay.
Aber auch wenn es neu virtuell gehen muss, dann kombiniert man 2 Formen von virtuellen Kommunikation.
Mhm.
Zum Beispiel, man skypt und dann nachher gibt's Dokumentenaustausch. Oder zunächst man schickt per E-Mail Dokumentenaustausch und dann bespricht man sie.
Mhm.
Also nicht im Gespräch selbst, da, beim Skypen oder bei Videokonferenzen gibt's natürlich auch sehr viele technische Schwachpunkte. Und um Inhalte trotzdem zu übergeben, muss man auf andere Formen greifen. Meinetwegen auch zum Fax, ja, warum nicht? Altmodisch ist nicht immer schlecht.
Kommt man wahrscheinlich bei Chinesen nicht so gut an, oder?
Fax, ja, ist schön, warum nicht, ja.
Okay.
Klar.
Sagt kein Chinese, oh Gott, wie oldschool
also
seid ihr denn?
Also viel besser als eine E-Mail, ja, also alles ist falsch, Inhalt ist falsch, Verteiler ist zu lang, ist es dann zu kurz, ist es dann zu lang, an falschen Ansprechpartner, also es kann alles schief gehen.
Okay.
Und dann mit einem Telefonat im Vorfeld,
mit
einer Person, man kann es alles abchecken. Also dieses Vorjustieren vor einer Mail, das ist eine ganz auch praktische Sache.
Und ganz wichtig wahrscheinlich
ganz,
auch, oder?
Also für mich unabdingbar, einfach auch also still formell informell mal justieren. Das kann um Nachfrage gehen, wo meinen Sie, wer soll dann diese E-Mail bekommen? Also vielleicht Sie und mit Ihren Kommentaren können Sie dann weiter. Und ganz, ganz wichtig für interkulturellen Kontext ist, in einem Telefonat kann man auch die Fristen für Rückantwort und auch Tiefe von Rückantwort verhandeln.
Ah, okay.
Es ist viel eleganter am Telefon zu sagen, ich brauche diese Antwort innerhalb von 3 Tagen. Oder bitte treffen Sie eine Vorentscheidung innerhalb 1 Monat. Und man erklärt auch am Telefon, warum. Man
wollte kann andere sagen, Seite. Die Begründung ist immer
man kann
wichtig,
es auch begründen.
Oder?
Man kann es auch begründen nicht. Und wenn es ohne diesen Telefonat in E-Mail steht, ich freue mich über Ihre Antwort innerhalb von 1 Woche.
Ja.
50% von diesen Mail mindestens werden liegen bleiben.
Mhm.
Ja.
Okay.
In diesem Sinne, es ist also notwendige Investition.
Ja, verstehe.
Zeitinvestition.
Ja. Also persönlich geht, also so persönlich, virtuell geht immer vor, nur virtuell, wenn man eben nicht so persönlich. Und eine E-Mail, da kriege ich keine Reaktion oder auch eine SMS. Ist es denn üblich, SMS zu verschicken überhaupt?
Naja, also es gibt Kulturen, wo SMS nicht nur für privaten Gebrauch ist. Also ich bin kein Freund von SMS. Mhm. Also dieser Nachteil im Vergleich zur E-Mail, dass nur ein Empfänger ist, das ist schon mal ganz gut. Allerdings, man kann sich auch da vertippen und es gibt ganz furchtbare,
böses Blut.
Ganz ja. furchtbare im privaten, aber auch im beruflichen Kontext. Also wenn Holländer mit denen per SMS auch beruflich kommunizieren, da kann also einiges schief gehen, eben durch diese Schnelligkeit und Fehler, technische Fehlerquote. Naja, also und außerdem, SMS hat einen Nachteil im Sinne von Krisenbewältigung, wenn ein Missverständnis da ist, durch die schnelle Hin- und Her-Antworten, das kann nochmal eskalieren. Wobei, das ist weniger Problem für die deutsche Kultur, weil also SMS ist wirklich für privaten Bereich vorenthalten.
Wie ist denn das nochmal? Ich würde gerne nochmal auf das Thema Telefon zurückkommen. Also weil ich merke,
was
selbst im Deutschen,
ne,
oder? Also weil Telefon ist ja so gar nicht mein Thema. Ne? Ich merke nämlich ganz häufig, dass auch jüngere Deutsche, die auch mit deutschsprachigem Raum auch Nachbarländern telefonieren müssen, dürfen, sollen, auch Akquise gerade, die sagen gerne, ach, kann ich nicht erstmal eine E-Mail vorab schicken? Ich finde, das ist einfacher erstmal so. Und denn gerade Leute, die auch nicht Deutsch-Muttersprachler sind und sagen, oh, ich habe Akzent, das ist nicht so gut und dann fühle ich mich so unsicher. Ich sage dann immer, steh doch lieber zu deinem Akzent. Was meinst du? Ist man da, wenn ich jetzt als Deutscher, nehmen wir mal einen nicht perfektem Englisch irgendwo anrufe, ist das schlecht für mich?
Also im ersten Moment ist es natürlich ein großer Nachteil und davon kann ich ein Lied singen und unsere Hörer hören auch dieses Lied und diesen Singsang und diesen Akzent. Man kann wirklich nichts damit machen.
Schön,
dass du das schön findest, aber wir kennen uns erst mal ein paar Jahre, mehr als 10, glaube ich, und dann hast du dich vielleicht an meinen Akzent gewöhnt. Und sowas kann auch innerhalb eines Gesprächs passieren, wenn wir nicht mit einem Nicht-Muttersprachler aus meiner, im Vergleich zu meiner Muttersprache spreche. Es lohnt sich ein bisschen, also dran zu bleiben, auch im ersten Akzent, das ist wirklich, im ersten Moment ist es wirklich sehr, sehr anstrengend, Akzent zu hören. Das ist auch, hat mit Besinnung nichts zu tun, es ist einfach, unser Gehirn muss jeden inkorrekten Satz in einen korrekten Satz übersetzen. Und das braucht Energie. Und das ist einfach anstrengend. Aber unser Gehirn lernt ja sehr schnell.
Gott sei Dank.
Und richtig. Und man kann eben dran bleiben. Und ich mache das immer in Workshops, in Vorlesungen oder auch in Telefonaten, dass ich das erstmal thematisiere. Dann gibt es einen Lacher.
Ja.
Und dann kann ich eben sagen, ja, ein bisschen aushalten. In den nächsten zwei Stunden wird es einfacher. Aber wir haben jetzt gesagt, nur 10 Minuten zum Beispiel. Und
super.
Im Sinne von Akquise, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass im ersten Moment ist eine Störung, aber im zweiten Moment ist ein Merkmal. Also wenn ich dann jemanden treffe nach dem Telefonat und dann sagen sie, ach, ich habe sie an der Stimme erkannt. Das stimmt natürlich nicht. Er hat mich am Akzent erkannt. Es ist eben ein Merkmal. Das ist, wenn du willst...
Dein USP.
Naja, okay. Auf jeden Fall, das ist eine Zitrone, die ich zu Limonade mache und machen muss.
Ja.
Also da würde ich auf gar keinen Fall eine Hürde für sich selbst setzen und sagen, als Deutsche zum Beispiel, ich kann nicht auf Englisch telefonieren. Und dann schreibe ich eben eine E-Mail und einer guckt darauf, ob alles richtig geschrieben ist. Dann wird es vielleicht sprachlich richtig geschrieben sein. Aber im Sinne von Kommunikation, das wird garantiert falsch sein. Dann lieber mit Akzent telefonieren, auch sich...
Also das, und dazu stehen, das, also charmant stehen, oder?
So, charmant stehen.
Ja, genau. Also ich hatte einmal auch eine recht junge Frau, die ich gecoacht habe, die auch Akquise machen musste und die auch einen starken, eher eben russischen Akzent hatte und dachte, oh, das ist mir so unangenehm. Und die war von der ganzen Person her so fröhlich, so positiv. Und dann habe ich ihr gesagt, steh dazu und sag ruhig am Telefon, weil sie sagte immer, ich glaube, ich bin zu langsam, weil die Worte mir nicht so schnell einfallen. Und sie hat sich auch bemüht, sehr langsam und deutlich Deutsch zu sprechen, was ja schon mal toll ist, ne?
Ja, weil also für ein Telefonat ist eigentlich ganz gut.
Ein wenig weniger zu
richtig,
tun, ja?
Ja.
Und da habe ich auch gesagt, ja, ein Tod musste sterben. Also entweder du sprichst schneller und die anderen verstehen dich nicht, aber du fühlst dich nicht wohl oder du fühlst dich wohl, kommst so rüber, wie du bist und so, ja? Und inzwischen also klar, sie kann es inzwischen auch schon besser, ist ein Jahr her ungefähr und ihr geht's richtig gut und ja, wie du richtig sagst, mit dem Merkmal. Alle sagen, sie macht das so super, weil sie sitzt ja auch in einer Gruppe von Leuten und strahlt und hat durchaus Erfolge, total. Und ich finde das toll mit dem Akzent, also weil ich meine, hallo, wenn ich Chinesisch sprechen würde oder, weiß ich nicht, Dänisch oder so, ich glaube, da würde auch jeder hören, oh, Deutsch, ne?
Ja, also ja, ich glaube, die Deutschen, die auf Englisch kommunizieren müssen, ja, am Telefon, ja, sind eher im Vorteil, wenn sie mit Muttersprachler sprechen, weil ja, die Muttersprachler, Amerikaner oder Briten oder ja, Kanadier, sind einfach daran geübt, hinter diese Störung in Inhalten ein bisschen, ja, also einfach Übung ja, mit verschiedenen Akzenten. In der deutschen mhm, Kultur ist es leider noch nicht so weit, vielleicht ja, bald wieder.
Würdest du sagen, dass die Deutschen, eher, also bei den Englischsprachlern, Muttersprachlern habe ich oft eher den Eindruck, die sind froh, wenn man Englisch spricht und sagen, Mensch, ja danke, dass Sie Englisch sprechen, dann muss ich nicht Deutsch sprechen, mein Deutsch ist viel schlechter oder so, sagen sie auch charmant.
Ist ein running joke natürlich.
Ja, aber ja, die sind doch schon eher dankbar, glaube ich, oder? Weil sonst wäre die Verständigung ja noch schlimmer. Und sind wir Deutschen, bewerten wir dann das so stark, wenn jemand Akzent spricht?
Ich glaube, es ist eine Frage der Erfahrung. Also in deutschen Kontext war die Kommunikation, also Muttersprachler mit einem Akzentmensch, also erstmal sehr selten am Telefon. Das hat ja, man eben mit einem Türken um die Ecke kommuniziert oder ja, eben einen griechischen Arbeiter auf dem Fließband und ja, so weiter. Ja. Und diese Erfahrung, dass ein Mensch mit Akzent kommt, es gibt natürlich ja, auch uncoole Akzente wie mein russischer oder coole Akzente wie französischer. Also ein Mensch, das mit Akzent kommt, ja, ja, also Petra ja, wackelt gerade mit dem Kopf, sie glaubt es mir nicht.
Doch, schon. Aber ich würde ja nicht Russisch als uncool also das vom ist, Akzent bezeichnen.
Genau,
im Gegenteil.
Also es ist,
kann sehr cool
es ist, klingen. Es ist Frage der Erfahrung, ja, dass, aha, sie spricht mit Akzent, aber es lohnt sich da reinzuhören. Und Deutsche sind auf jeden Fall im Vorteil, wenn sie mit Engländer oder Amerikaner oder Kanadier sprechen, weil ja, in diesem kulturellen Kreis ist Sprache wirklich, wirklich nur ein Instrument und man hat sich mehr oder weniger daran gewöhnt, dass da hinter einem Akzent doch etwas Inhalt steckt und man kann sich auch daran gewöhnen, ja.
Ja.
Das ist, also ich kann nur wirklich alle Deutsche aufmuntern und aufrufen zu telefonieren. Immer, immer bitte telefonieren. Und erstens, man lernt, für jeden neuen Telefonant lernt man.
Ja.
Und zweitens, also wenn man nach einem Wort sucht, dann gibt es eine Pause. Nicht Petra, das kann ich mir vorstellen, das ist auch eine gute Empfehlung für jeden Telefonat. Ja, ja, mal Schnauze halten und andere ja, kommen dann auch mit interessanten
absolut,
Informationen.
Und der andere denkt dann, meinen Sie das? Meinen Sie ja, das? Ja, danke. Ja, und schon fühlt der andere sich, aber es ist psychologisch einfach auch sinnvoll, ne?
Ja,
den anderen damit einzubinden.
Genau,
durchaus.
Das ist sozusagen
ohne, dass
diese
Kalkül ist.
Persönlich, ein bisschen
genau,
persönlich im Telefonat. Ja. Und ja, ein Telefonieren mit anderen Kulturen hat noch einen wesentlichen Vorteil im Vergleich zum Telefonieren im innerdeutschen
ja,
Raum,
ja,
nämlich es gibt diese strikte Trennung zwischen üblichen Arbeitszeiten und mhm, Wochenende oder Abend, in anderen Kulturen viel weniger. Es gibt auch eine Kulturdimension, die das beschreibt und misst, nämlich monochrone versus polychrone Kulturen, also monochrone Kultur, eins nach dem anderen. Mhm. Polychrone Kultur, alles so ein bisschen durcheinander.
Das ist jetzt ganz schwer zu erraten, wer wir Deutsche sind.
Also, mhm, nach Erfinder von dieser Kulturdimension, Edward Hall, war die deutsche Kultur eine der monochronsten in der Welt, mit einzigen Ausnahme, ja, deutschsprachige Schweiz.
Okay.
So. Und, also es gibt natürlich Auswirkung Pünktlichkeit,
ja,
das hat für virtuelle Kommunikation wenig Bedeutung, dass man eben durcheinander oder nacheinander spricht und sich nicht unterbrechen darf.
Ja.
Aber für mich ist da auch diese, also ich rechne auch zu dieser Kulturdimension dieses Phänomen von Feierabend. Also Feierabend, dieses Wort,
dieses
ist
Wort
praktisch
schon, ne?
Unübersetzbar in allen anderen Sprachen.
Feiert keiner den Abend, nur die Deutschen.
Naja, also diese strikte
ja,
Trennung,
ja,
Trennung, ja, also
ja,
Arbeitszeit, private
ja,
Zeit,
ja,
also das ist wirklich die Monochromität und man kann davon ausgehen, dass bei anderen Kulturen das ist nicht so
mhm,
und man kann tatsächlich, also es hat Auswirkungen, dass man auch in unüblichen Zeiten mal anrufen darf, wenn es einem stört, dann wird es nicht also großes Drama sein. Ja. In anderen Ländern stellen viel mehr Menschen Festanschlusstelefon auf Mobiltelefon
ja.
um.
Ja.
Es hat auch damit zu tun, dass man auch dass die mobile Nummer auch auf Kärtchen stehen, auch von vielen sozusagen wichtigen Personen. Mhm. Also diese Barriere, diese zeitliche Barriere und du weißt natürlich auch sehr oft eine Ausrede, einen doch nicht anzurufen, die fällt im interkulturellen Kontext weg.
Okay, na das ist doch mal, das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Leute, keine Ausreden mehr, nicht denken, haha, die Zeitzone, da ist schon Feierabend. Nein, gilt nicht mehr.
Telefonare sempre.
Ja, genau. Toll, finde ich super. Also Irina, danke schön für die Bresche fürs Telefon, fürs Telefonieren, wo viele sich heute gerne hinter E-Mails verstecken, ne? Und nicht mehr so den persönlichen Kontakt, sich nicht mehr so trauen. Also würdest du sagen, auf zum persönlichen Kontakt, auch virtuell.
Einmal Hörer greifen. Einmal Hörer greifen.
Toll, super. Dann greift ihr nicht zum Hörer, sondern greift in die Tasten. Irina, tausend Dank für diese absolute Bereicherung.
Ja, war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal persönlich am Mikro.
Genau. Und tausend Dank euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr in die Tasten haut und uns in iTunes oder wo auch immer eine Bewertung gebt und uns anklickt. Und verbreitet den Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Vielen Dank und in diesem Sinne mit anderen Kulturen und Nachbarländern und Übernachbarländern, wie auch immer, viel Erfolg. Also in diesem Sinne wünschen wir eine tolle Woche. Ich sage tschüss.
Bis bald.
Bis bald und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.